Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Normalerweise würde ich zu meinem Gast sagen, schön, dass du da bist. Heute muss ich aber sagen, schön, dass ich da sein darf. Und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum erscheint denn diese Folge am Donnerstag und nicht wie gewohnt am Dienstag. Das hat einen sehr guten Grund, denn heute am 31. August, wenn diese Folge erscheint, hat der Rekordspieler der SG Flensburg-Handewitt seinen 40. Geburtstag, Lasse Swaan. Und da habe ich mir gedacht, das passiert nur einmal, das muss ich nutzen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, ich durfte vorbeikommen und jetzt sitze ich mit ihm. Ich glaube, es ist sein Büro, wir werden es gleich nochmal erklären, wo wir sitzen. Lasse Swaan, moin Lasse.
Moin.
Wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier vorbeikommen durfte. Wir sitzen im Keller im Prinzip, in deinem Haus in Kolding. Es ist dein Büro.
Ja, also mehr oder weniger auf jeden Fall. Also ich mach ganz viel von hier und genieße auch, dass ich das von zu Hause machen kann ab und zu. Aber ich fahre natürlich auch ganz viel mit meiner neuen Arbeit und bin viel unterwegs. Wenn ich ab und zu auch mal hier sitzen kann, dann freue ich mich.
Wir werden ganz viel besprechen gleich. Du hast schon angesprochen, deine neue Arbeit. Du bist jetzt ein Jahr ohne Profi-Handball unterwegs, sogar ein bisschen länger schon als ein Jahr. Wir nehmen auf, muss man dazu sagen, am 9. August. Das heißt, alles, was in den nächsten 3 Wochen bei der SG passiert, das können wir jetzt nicht besprechen. Denn wir werden am Ende noch ein bisschen über die SG sprechen, das ist ja völlig klar. Hier hängt links neben mir, beziehungsweise rechts von dir, auch ein Trikot von dir. Das sieht ein bisschen aus wie dein Abschiedsgeschenk, oder?
Ja, ist es. Das ist das, was ich bekommen habe am letzten Spieltag in der Bundesliga.
Ja, wir sehen auch einen Pokal, wir sehen einen Ziegelstein vom Jakob Zement Cup, wir sehen Wimpel vom Hölle Nord Fanclub, also du hast schon ein bisschen SG hier zu Hause.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist noch nicht fertig, mein Büro. Also du siehst auch, das hängt nicht so viel auf die Wände. Aber das kommt irgendwann. Jetzt hat es ja ein Jahr gedauert. Ich bin noch nicht fertig. Aber irgendwann wird das richtig schön aussehen hier unten. Und da werde ich natürlich auch einige Sachen haben, die Bedeutung für mich haben oder gehabt haben in meiner Zeit als Handballspieler.
Wenn man sich ein Jahr nicht gesehen hat, so wie wir, dann möchte ich natürlich erstmal fragen, wie geht's dir überhaupt?
Mir geht's gut. Also ich habe es sehr genossen, frei zu sein irgendwie. Ich habe ja nicht anders gekannt, als Handballspieler zu sein. 20 Jahre war ich Handballprofi und ich war auch sehr gespannt, wie es wird ohne Handball und wie es wird, wenn ich meine eigene Zeit auch irgendwie steuern soll. Ich bin ja gewöhnt, dass irgendeiner meinen Plan für mich macht, was ich an welchen Tag machen muss und zu welcher Uhrzeit auch und sowas. Und jetzt mache ich das alles selber. Einige so Startschwierigkeiten hatte ich, aber jetzt läuft das super und ich genieße das wirklich. Also das ist eine Freiheit, was ich noch nie erlebt habe. Das macht Spaß. Auf jeden Fall. Ich genieße das. Mir geht's gut.
Beschäftigst du dich überhaupt noch mit Handball?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja Handball-Fan jetzt. Ich gucke viel Handball. Alles, was ich gucken kann, das gucke ich. Bin ja auch ab und zu in der Hölle Nord. Flensburg anzugucken, war ich 4, 5, 6 Mal letztes Jahr. Also und das mag ich auch, dass ich das machen kann. Hier bei Kolding war ich noch nicht. Doch einmal war ich in die Halle. Aber das wird am meisten Flensburg, die ich verfolge und natürlich auch die dänische Nationalmannschaft. Aber das ist auch gut. Also ich kann nicht ohne Handball, das glaube ich nicht. Und ich arbeite auch mit Handballspieler und Handballtrainer. Und dadurch geht das Handball nie weg.
Aber ich denke, Lars Christiansen als neuer Sportchef hier in Kolding wird dafür sorgen, dass du da ein bisschen öfter in der Halle bist.
Kann sein. Also weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht mit Lars darüber gesprochen. Aber ich muss auch sagen, ich bin in diese glückliche Position, wo ich eigentlich auch nicht viel Zeit haben, mehr Kunden reinzunehmen. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich, bevor ich aufgehört habe, da war ich ein bisschen so nervös. Okay, wie wird das, wenn ich meine eigene auch anfange? Kommt Kunden genug? Mache ich meine Arbeit gut genug? Und so weiter. Aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich echt Glück gehabt und bin schon beschäftigt mit meiner neuen Arbeit, und das mache ich. Ich arbeite mit vielen von den Besten innerhalb ihren Fach, und ich mag diese Top-Leistung in allen Sportarten damit zu arbeiten und zu entwickeln und vielleicht ein paar Prozent da oben zu legen.
Die meisten werden es wissen, du bist ja Mentalcoach, Performance-Coach, vielleicht gibt es auch noch andere Wörter dafür, aber erzähl noch mal, welche Sportarten betreust du jetzt alles?
Also momentan bin ich in Handball, Fußball, Golf und E-Sport. Da bin ich momentan, und dann war ich auch mit so Wirtschaften habe ich auch gearbeitet, und Badminton habe ich auch, Tennis ein bisschen. Also ich bin ein bisschen überall, aber momentan Golf, Fußball, Handball und E-Sport.
Wie läuft sowas ab? Also wenn jetzt ein Handballer, ein Fußballer, ein E-Sportler oder auch eine ganze E-Sport-Mannschaft auf dich zukommt und dich fragt, Lasse, ich möchte da was machen, ich möchte mich da entwickeln, wie fängt so eine Zusammenarbeit an und was sind die ersten Schritte?
Ja, das erste Schritt für mich ist natürlich zu untersuchen, ob da überhaupt ein Chemie ist zwischen ich und meine Klienten. Das ist sehr wichtig für mich, und dann natürlich auch ein Verständnis, dass ich kann die Leute helfen, aber ich mache nicht die Arbeit. Ich helfe die Leute dahin zu kommen, wo die gerne möchten, aber die müssen auch selber da investieren, Zeit investieren und Energie investieren, damit das auch funktionieren soll. Und wenn die beiden Sachen geklärt sind, dann können wir anfangen. Und dann ist das natürlich individuell, wie viele Monate die gerne mit mir arbeiten möchte. Ich habe auch einige Klienten, die sagen, das läuft einfach. Und dann, wenn das irgendwie nicht mehr läuft, dann hören wir auf. Und das ist, ja, das ist sehr individuell. Ich finde das auch. Für mich war es wichtig, ein Firmen zu machen oder das, was ich mache für die Leute, dass das auch, dass das nicht meine Sachen sind, dass ich habe etwas, so muss das sein, dass wenn einer zu mir kommt und sagt, naja, ich brauche nur 3 Monate, ich brauche ein halbes Jahr, ich brauche ein Jahr oder ich brauche intensiv jede Woche etwas, ja, aber dann kann ich auch etwas konstruieren, damit das auch funktioniert. Und das finde ich sehr wichtig. Das war wichtig für mich. Und dann ist das zunächst auch wichtig für mich, dass ich auch da sind mit meinen Klienten, damit ich auch sehen kann, wie die funktionieren in ihren Sportart. Und wenn die ein Spiel haben, weil ich kann ja auch, wenn ich mit einer sitze und er sagt etwas zu mir, dann muss ich das ja auch glauben, das, was er sagt. Und das ist nicht so, dass ich glaube, dass er sitzt gegenüber mich und lügt, sondern wir haben ja alle irgendeine Erlebnis, wie es gegangen ist. Und ich habe zum Beispiel habe ich mit einer gearbeitet und ein Golfspieler, und dann habe ich mit ihm nach einer Runde, ich war bei einem Turnier, habe gesehen, und dann nach einer Runde, dann sage ich zu ihm, wie war es heute? Er sagt, ja, war gut, aber einige sagten, damit war er nicht zufrieden. Aber allgemein war es eigentlich ganz gut. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hier bei einigen Schlägen warst du nicht ganz zufrieden. Und dann gesagt, nein, das stimmt, da waren 2 oder 3. Und dann habe ich gesagt, nein, also ich war nebenbei, ich habe gesehen, da waren 8 oder 9. Ah, stimmt. Ja, okay, gut. Also das ist ja das ist wahrscheinlich richtig. Und so, das ist nichts, weil ich glaube, dass die sitzen und möchten lügen oder sagen, dass das besser ist. Aber das ist die Erlebnis, was wir haben, wenn wir auch unser Sport machen. So, wenn ich da bin und sehen kann, wie die reagieren in einige Situationen, dann kann ich dann auch konfrontieren danach und sagen, das habe ich gesehen. Mhm. Das kann sein, dass das nicht so ist, aber das ist das, was ich gesehen habe. Und dann können wir darüber reden. Und oft kommt dann auch so eine Diskussion, ja, okay, vielleicht hast du recht, vielleicht ist da etwas, womit er arbeiten muss oder sie arbeiten muss.
Mhm. Ich glaube, es ist sehr menschlich, ne, dass man, wenn es darum geht, womit man unzufrieden ist, wenn man erstmal klein anfängt, aber wenn man drüber nachdenkt, desto mehr Sachen fallen einem dann ein, die nicht gut waren. Wenn du sagst, das ist wichtig, dass du auch vor Ort bist, dass du bei den Leuten bist. Hast du als Klienten nur den oder hast du auch international andere Nationalitäten dabei, wo du dann auch ins Ausland musst?
Also momentan habe ich nur den, aber da muss ich auch nach Ausland.
Ja.
Aber natürlich in dieser E-Sport-Mannschaft, womit ich arbeite, sind auch zwei Schweden. Und die rede ich ja Englisch mit, also die verstehen nicht Dänisch so gut und deswegen mache ich alles auf Englisch da, aber sonst habe ich nur den bis jetzt.
Lass uns da mal drüber sprechen, E-Sport-Mannschaft, das ist ja besonders, also wir haben eben schon, als ich angekommen bin, ein bisschen drüber gesprochen, dass es ist für viele Menschen noch schwer greifbar. E-Sports, was wird da eigentlich gemacht und ist das, also wie kann das sein, dass das professionell ist, aber je mehr man drüber spricht, desto mehr realisiert man, wenn man so wie ich sich bisher nicht so sehr damit beschäftigt hat, wie professionell das ist, aber erklär's doch nochmal, was da teilweise los ist, das fand ich sehr eindrucksvoll eben.
Ja, aber das ist ja, also ich wusste auch nicht ganz, was ich erwarten sollte, als ich da angefangen bin. Aber ich muss sagen, ich bin sehr begeistert, wie die mit ihrem Sport umgeht. Die sind sehr professionell, die sind sehr engagiert, die sind sehr investiert, die nutzen unglaublich viele Stunden. Also ein Trainingstag für die Jungs fängt an ungefähr um 10 Uhr. Und hört auf 18:30 und dann trainieren die dann individuell danach. Also das ist nicht ungewöhnlich, dass die so 8, 9, 10 Stunden nutzen in einem Tag. Und das ist nicht so mit Cola und Chips nebenbei, nein, das ist mit Wasser, mit ordentliches Essen, das ist Video gucken, das ist analysieren, das ist neue Idee finden, spielen natürlich und dann individuelle Fähigkeiten auch fein machen. Und dann ist das viel Reden miteinander. Also so eine Mannschaft, wenn du nicht gut kommunizierst, dann hast du Schwierigkeiten. Und das ist natürlich auch etwas, womit die arbeiten. Dann reisen die auch viel. Also die haben ungefähr 175 Reisetage pro Jahr. Und ich glaube, als ich Handball gespielt habe und in einem Olympiajahr hatten wir vielleicht 100 bis 110 und die haben 175 jedes Jahr. So das ist auch viel, die sind auch viel weg von zu Hause. Das ist natürlich auch eine mentale Sache. Dann ist das ja, die sind Weltstars. Also das, egal wo du hinkommst in die ganzen Welt, dann sind die Hallen sind voll. Und das heißt so 12.000 bis 18.000, 20.000 Zuschauer. Wir waren mal in Brasilien im November letztes Jahr, haben da in einer, ich glaube, das war die Baskethalle für Olympia in Rio, da haben die gespielt vor 18.000 Brasilianer und draußen stand 10.000, haben auf so einen großen Schirm geguckt, weil die konnten nicht reinkommen, dann standen die draußen vor der Halle. So ungefähr so 28.000 Brasilianer waren da, haben geguckt. Und das haben wir ja mehr Stellen gesehen. Wir waren gerade in Köln, ungefähr 15.000 in die Lanxess Arena, wo auch die Champions League Finale in Handball gespielt wird. Da spielen die auch vor volle Halle. Und das ist, und alle kennen die. Besonders in Asien sind die unglaublich groß, die Jungs. Und also die Sportart wird ja irgendwie nur größer und größer.
Wie heißt die Mannschaft und um welches Spiel geht es überhaupt?
Meine Mannschaft heißt Heroic und die spielen Counter-Strike und liegen momentan Nummer 1 der Welt.
Wahnsinn. Wie kam, du hast schon gesagt, du bist ja Profi-Handballer und also hattest du vorher Berührungspunkte mit E-Sport? Hast du gespielt? Wie kam diese Zusammenarbeit überhaupt zustande?
Nein, also ich hab nicht viel gespielt. Also Counter-Strike gar nicht mehr. Dann haben wir ja PlayStation gespielt in die Mannschaft in Flensburg und bei der Nationalmannschaft und so weiter. Und da haben wir viel gespielt, aber ja nicht in die Nähe von Niveau von die Jungs hier. Ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass ich auch irgendwie wusste, was ich machen sollte nach meiner Karriere. Und deswegen kam viel Aufmerksamkeit auf mein Coaching, als wir die Europameisterschaft in Ungarn gespielt haben, meine letzte Meisterschaft mit der Nationalmannschaft. Da haben viele Journalisten gefragt und im Fernseher kam auch so ein kleines Interview, wo ich auch erklärt habe, was ich machen sollte und wie ich mich gefreut habe und so weiter. Und da direkt nach der Europameisterschaft kam so eine Nachfrage von Norwegen. Heroic ist eine norwegische Organisation. Und die haben dann gefragt, ob ich vielleicht einen Termin machen wollte mit dieser Organisation, nur zu hören, was ich mich vorgestellt habe und was die sich vorgestellt haben. Und das haben wir gemacht im April, glaube ich. Und dann wurden wir einig, ungefähr Ende Mai, dass ich den 1. August anfangen sollte. Also wie die Rahmen denn auch aussehen sollte, weil ich habe auch gesagt, ich kann nicht 175 Reisetage haben, also das geht nicht. Jetzt höre ich auf, Handball zu spielen, da wollte ich auch gerne mal zu Hause sein.
Ich glaube, du hättest von deiner Frau auch genau, auf den Deckel bekommen.
Ja, aber ich wollte das auch nicht. Also ich wollte gerne reisen, also ich bin gewöhnt zu reisen, so ich wollte das auch gar nicht. Aber das war dann auch irgendwie zu viel. So, wir müssen ja irgendwie so einen Mittelweg finden und das haben wir gemacht. Und ich habe auch meinen Vertrag verlängert mit der Organisation und deswegen, ich bin sehr zufrieden und ich denke auch, dass die zufrieden sind.
Dann ist das auch das, was du im Mai letztes Jahr, da warst du ja zuletzt im Podcast hier zu Gast, da hast du gesagt, es gibt eine Sache, die in Aussicht ist. Du kannst aber noch nicht genau verraten, was das ist, weil noch ein paar Sachen fehlen. Das sind 5 Spieler?
Ja.
Ja. Wie kannst du denen helfen? Was, also als du bist Performance Coach, so heißt du da. Es gibt auch auf der Website einen Film über das Team, Behind the Team. Das ist interessant. Was kannst du mit den Spielern machen? Wie kannst du denen helfen?
Ja, aber zuerst geht das ja darum, so mit der ganzen Mannschaft zu arbeiten, wie die gerne auftreten möchte, wie die gerne miteinander umgehen möchte. Ich bin ja als ich in GOG gespielt habe, in Flensburg, bei der Nationalmannschaft, da waren ja eine von diesen Werten, was in die Mannschaft waren ja diese Zusammenhalt und dass wir gut miteinander umgehen und dass wir auch anders machen als nur spielen. Und das wollten die Spieler auch gerne und deswegen war das ja auch irgendwie so Rahmen zu finden, okay, wie machen wir das damit, alle klarkommen, wie wir miteinander umgehen, dass wir dann auch Platz machen für einige, die denn momentan nicht so sozial sein möchte, dass wir die auch Platz geben, wegzugehen. Welche Ton möchten wir in die Mannschaft haben? So Kleinigkeiten da, aber sehr wichtig auch, weil die so viel unterwegs sind und so viel miteinander zusammen sind. Dann das nächste ist ja, okay, wie möchten die auftreten als Team, wenn die spielen? Wie möchten die spielen? Sehr innovativ, sehr, ja, wie sagt man, dass man nicht schätzen kann, was die dann machen als nächstes. Und dann sitze ich einfach nebenbei und stellen die Fragen, wie wollen die das gerne machen, bis die irgendwie einen Plan gekriegt haben oder gemacht haben und dann folgen die diesen Plan. Und wenn das denn funktioniert, dann ist super. Wenn das nicht funktioniert, okay, dann setzen wir uns wieder hin und sagen, okay, was können wir ändern damit, dass wir näher kommen an das, was wir gerne möchten. Und das Gleiche mache ich eigentlich mit den Spielern, also individuell. Zu gucken, welche Schwierigkeiten haben die, welche mentale Herausforderungen haben die, ist das ein Druck, wenn die zum Beispiel in diese großen Arenas sitzen mit vielen Zuschauern, oder ist das, wenn die ganz klein sitzen und das viel mehr intens ist, ist das die Herausforderung, ist das eine Herausforderung, wenn die gut spielen, wenn die schlecht spielen, das kann ja viele Sachen sein. Und dann probiere ich einfach nur kleine Knöpfe da zu drehen, nur zu gucken, okay, was können wir ändern, wo können wir Sachen verbessern, was können die selber machen, damit die nicht einfach nur weitermachen in gleiche Spur, wie die jetzt machen. Weil wenn das nicht funktioniert und die einfach nur weitermachen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das denn weiter nicht gut geht, ist sehr groß. Also deswegen möchten wir ja gerne irgendwie Spur wechseln und sagen, okay, das hier funktioniert nicht, lass uns was anderes probieren, nur zu gucken, ob das denn ein besseres Ergebnis hat.
Um noch einmal die Dimension klar zu machen, es gibt auch noch einen Trainer, der sich mit dem tatsächlichen Spiel beschäftigt. Ja, okay.
Ja, also ich die taktischen Sachen und wie die spielen soll, also das steuern die selber. Ja. Aber wie ich auch vorher gesagt habe, ich mache ja meine Observation. Das kann sein, dass ich nicht viel Ahnung habe von das Spiel selbst, aber wenn ich etwas sehe, dann stelle ich auch die Fragen. Und dann ab und zu sagen die, ja, dann lachen die vielleicht ein bisschen. Aber das ist auch okay, weil ich möchte meine Observationen auch sagen, weil ab und zu kann das auch sein, dass sie sagen, ja, okay, das haben wir vielleicht nicht überlegt.
Okay. Du hast schon gesagt, du hattest vorher auch, du bist kein Gamer oder so. Das Spiel Counter-Strike an sich, musstest du da mit, das war ja immer mal eine Diskussion, das Spiel natürlich in der Vergangenheit, musstest du da irgendwie mit dir selber das erstmal ausmachen oder blendest du das total aus?
Wie meinst du?
Also, weil es ist ja ein Spiel mit Waffen natürlich. Und das war ja früher schon öfter mal in den Nachrichten, wurde diskutiert, ist das gut, dass es sowas gibt, etc.
Ja, aber da, also wenn wir PlayStation gespielt haben mit Flensburg oder bei der Nationalmannschaft, dann war das auch mit Waffen. Also da haben wir auch geschossen und so weiter. Also damit habe ich nicht ein großes Problem. Also das ist ein Spiel und ob das denn das eine oder andere macht bei den Leuten, das kann ich mich nicht, da kann ich mich nicht klug machen. Aber damit hatte ich kein Problem, damit zu arbeiten. Also ich finde, wenn du das zur Seite legst und nur so ganz objektiv gucken auf das Spiel und auf die Spieler, dann sind das nicht anders als Handballspieler, die probieren, ihren Fach besser zu machen, ihren Fach zu perfektionieren, besser zu werden, eine Karriere zu machen. Das finde ich sehr beeindruckend, wie viel Zeit und Energie die da reinlegen.
Du bist ja jetzt schon ein Jahr auch dabei. Die Entwicklung geht immer weiter, oder? Also es wird immer größer?
Ja, also natürlich, das ist natürlich auch ein Sportart, wo da gibt es ganz viel Geld. Aber natürlich auch finanzielle Probleme und Herausforderungen bei einigen Mannschaften nur in diesem Jahr, wo ich da war. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, wie viel, wie sagt man, also wie sicher das ist, so finanziell, da habe ich keine Ahnung, aber da muss man mit anderen Leuten fragen oder reden. Aber für mich macht das einfach unglaublich viel Spaß, damit zu arbeiten. Ich wollte gerne irgendwie, wenn ich mit Handball aufhöre, dann wollte ich gerne irgendwie was anderes probieren, nur zu gucken, was da sonst ist. Weil ich hatte so ein Gefühl, wenn ich mit Handball arbeiten möchte, dann kann ich irgendwie immer zurückkommen. Und das war nicht von Anfang an. Da wollte ich gerne was anderes probieren und mich selbst auch irgendwie herausfordern. In eine andere Umwelt zu kommen. Und das muss man sagen, das ist etwas ganz anders. Aber ja, wie gesagt, das ist etwas, wo ich sage, egal wo du hinkommst, wenn du diesen Energie hast für deinen Sportart, diesen Engagement, diesen Passion für deinen Sportart, wenn du das hast, dann wirst du irgendwie gefangen und du spürst das auch selber.
Mhm. Du hast in der Podcast-Folge, die ich eben schon angesprochen habe, hast du gesagt, ich bin nie zufrieden und will mich immer entwickeln als Spieler und als Mensch. Inwiefern hat dich diese neue Aufgabe als Mensch vorangebracht? Was hast du über dich lernen können durch diese Aufgabe?
Zuerst, dass ich nicht nur Handball kann. Dass ich, egal wo ich hinkomme, da habe ich was zu anbieten und das mag ich. Also ich mag, dass ich mich auch irgendwie da entwickeln kann. Ich war immer so ein Mensch, die diesen Sicherheit so gesucht haben. Ich mag es, wenn ich alles kenne, wenn ich die Leute kenne, wenn ich meinen Tag kenne, alles was sicher ist, was so in kleine Boxen sind, das habe ich gemocht. Und da wollte ich mich gerne herausfordern und sagen, hey, ich muss auch irgendwie rauskommen, weil wenn ich raus von diesen kleinen Boxen da auch irgendwie kommen kann, da kann ich auch was lernen und wenn ich was lerne, dann entwickle ich mich auch und das wollte ich unbedingt. Und ich war nervös dafür, kann ich ehrlich sagen, aber ich bin sehr froh, dass ich das auch gemacht habe.
Wie ist generell E-Sports in Dänemark angesehen? In Deutschland gibt es natürlich, ich habe eben schon mal über das Spiel gesprochen, aber auch allgemein E-Sports gibt es natürlich immer mal Diskussionen, weil du hast schon gesagt, Klischee, die sitzen da nebenbei, Cola und Chips und zocken einfach den ganzen Tag. Das ist natürlich das ist eine ganz andere Wahrheit eigentlich. Natürlich gibt es Leute, die das so machen, aber es ist sehr professionell und das ist aber trotzdem, wenn das auch mit Geld gefördert wird, vom Land etc., wird das schon kritisch immer diskutiert in Deutschland. Wie ist das in Dänemark?
Also mit dem Fördergeld weiß ich nicht, aber ich weiß ja, dass wir haben ja auch ein anderer dänische Organisation, Astralis, die viele Jahre auch die Counter-Strike-Szene dominiert hat. Und deswegen ist das groß in Dänemark und wird größer und größer. Dass wir denn jetzt, okay, gut, eine norwegische Organisation haben, aber mit dänischen Spielern, die jetzt auch ganz weit oben liegen oder Nummer eins momentan, das ist natürlich auch etwas, was diesen Interesse auch aufbauen. Und die großen Medien schreiben auch mehr und mehr darüber. Und deswegen kommt das ja mehr und mehr zu allen. Ich denke, wenn Deutschland auch, also die haben auch viele Organisationen, die richtig gut sind, auch in Counter-Strike. Und deswegen denke ich auch, dass das in Deutschland größer und größer wird. Und dann kann man das verstehen oder nicht, aber ich glaube, das ist auch irgendwie so mit alles. Ich sage nicht, dass das E-Sport soll anerkannt werden als richtiger Sport, in Anführungsstrichen, aber Das muss Ander auch wieder entscheiden. Aber ich glaube auch, dass das zu uns liegt, dass wenn wir irgendwie etwas nicht verstehen oder vielleicht Angst haben für etwas, dann trennen wir auch uns dafür und wir sagen auch, oh nee, das funktioniert oder das geht gar nicht. Aber wenn man das irgendwie die Zeit und Energie nutzen wollte, das zu verstehen oder probieren zu verstehen, ein bisschen Zeit investieren, dann glaube ich auch, dass mehr und mehr Leute das auch mehr anerkennen werden, weil das ist sehr lustig auch. Also, und das ist sehr interessant anzugucken. Das ist ein hochintense Spiel, die um Kleinigkeiten geht, jede Runde. Und deswegen glaube ich auch, dass das so viele Leute begeistern. Und wenn man das auch angucken würde auf die Streams, die gibt, dann wird man auch erleben, dass die Moderatoren, die da sitzen, die sind sehr energisch, die sind sehr motiviert, auch diesen Sportart hier nach vorne zu bringen. Und das macht einfach Spaß. Also wirklich, da konnten viele anderen Moderatoren, die konnten da was lernen.
Und ohne, wie gesagt, dass ich da eigene Erfahrungen hätte, stelle ich mir zumindest vor, dass es ja eine immense Kopfsache ist, Konzentration über so viele Stunden aufrechtzuerhalten. Und wenn du sagst, es entscheidet sich in Kleinigkeiten, dann muss man ja immer zu 100% da sein. Und das stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt nicht so die großen Berührungspunkte mit E-Sport habe, aber...
Nein, und auf jeden Fall auch dieser mentale Aspekt, die ich natürlich am meisten interessant finde, ist ja, wenn du ein Spiel hast, die über so viele Kleinigkeiten geht, wenn du da 1, 2, 3% obendrauf legen kann, weil du ein bisschen mental stärker bist, dann hast du ja einen riesen Vorteil in so einem Spiel.
Mhm. Wenn jetzt deine Kinder, sollen die lieber draußen Fußball spielen oder?
Beides. Also beides. Ich habe auch, als ich klein war, okay, gut, die Computer waren nicht so gut und PlayStation gab es auch nicht. Aber ich habe auch viel gezockt. Aber ich habe auch Tennis gespielt und Fußball und Handball und also ich habe viele Sachen gemacht, aber ich habe auch viele Stunden gezockt. Und ich sage nicht, dass das nur schlecht ist, zu spielen. Ich finde das zum Beispiel viel schlimmer, wenn meine Kinder mit ein iPad oder ein Handy sitzt und einfach nur hier diesen kleine TikTok-Videos oder sowas einfach nur scrollt und kriegen hier einen Eindruck, dann 10 Sekunden später neuer Eindruck, 10 Sekunden später neuer Eindruck. Also das finde ich viel schlimmer, als wenn die sitzen und die engagieren sich eine Stunde in irgendeinem Spiel, wo die gerne besser werden möchte. Das finde ich viel, viel besser als das andere.
Also Lasse, wir haben jetzt gelernt, du hast, das läuft gut. Du hast viele Klienten, du bist ziemlich ausgelastet in diesem Bereich und das ist toll, dass das so geklappt hat. Was machst du noch? Was machst du privat und was machst du vielleicht sogar noch Richtung Handball? Man sieht hin und wieder, bist du bei Veranstaltungen, das ist glaube ich so ein Handball-Talk, ne? Mit unter anderem Lars Christiansen, Jesper Nödesbo, Joachim Bolzen. Was ist das für eine Veranstaltungsreihe?
Ja, das stimmt, das haben wir auch kurz vor meinem Karriereende haben wir das so angefangen, darüber zu sprechen, dass wenn ich aufhöre, dass man vielleicht so einen Vortrag machen kann, konnte mit Lars Christiansen, Joachim Bolzen, Jesper Nödesbo, Camille Andersen und dann hatten wir Thomas Christensen von der TV2 als Moderator. Und dann haben wir darüber gesprochen und eigentlich so hingekriegt, das konnte eigentlich ganz lustig sein. Wir waren auch verschiedene Typen da auf dem Podium und deswegen konnte das schon lustig sein. Und da haben wir dann durch die letzte Jahr haben wir, was haben wir gemacht? 9 Vorträge über die ganze Dänemark. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben... Ja, was haben wir gehabt? Ungefähr 9.000, 10.000 Zuschauern da gehabt. So, das war auch sehr erfolgreich. Also die Leute wollten gerne hören, was wir zu sagen hatten. Aber ich muss auch ehrlich sagen, für uns hat das auch sehr viel Spaß gemacht, da zu sitzen und quatschen. Und du weißt, diese Kabinen sprechen da, was wir denn nicht mehr haben, das konnten wir zumindest da wieder ausnutzen. Ja. Und ich glaube, für die Zuschauer war das auch eine gute Energie, die da auf dem Podium war. Und das ist natürlich auch etwas, was ich mehr gemacht habe, jetzt wo ich keinen Handball mehr habe, Vorträge zu machen, nicht nur mit die anderen, aber auch selbst über meine Karriere. Und dann versuche ich auch jetzt einen Vortrag zu machen über Motivation. Natürlich auch durch meine Arbeit, aber so eine Verbindung, ein Vortrag, der verbindet so mit meiner Karriere, aber auch mit meiner Arbeit jetzt. Und ich hoffe, das kann auch gut sein. Dann müssen wir gucken, ob einige das auch gerne hören möchte, aber das finde ich sehr interessant und hoffe auch, dass ich einige dadurch inspirieren kann. Dann bin ich ja nicht Vollzeit, aber auf jeden Fall mehr Zeit Papa. Das ist schön, jetzt jeden Tag aufstehen zu können und die Kinder zur Schule bringen zu können und dann arbeiten und dann die wieder abholen zu können und auch ab und zu ganz früh abholen zu können. Und ich habe viel, viel mehr Zeit mit meinen Kindern, als ich hatte, als ich Handball gespielt habe. Und das mache ich. Das ist schon eine andere Dynamik, die zu Hause sind jetzt. Aber ich mag es. Dann habe ich das natürlich auch so eingerichtet, dass sie auch Zeit haben, Golf zu spielen und Paddle aber ab und zu. Mein Ziel war, als ich aufgehört bin, meine eigene Zeit zu steuern und auch so zu steuern, dass ich auch Zeit hatte, das zu machen, was ich lustig finde. Dann müssen wir gucken, wie lange ich das machen soll, aber auf jeden Fall mein erstes Jahr, dass ich machen konnte, was ich wollte. So mehr oder weniger auf jeden Fall. Und das, da war ich erfolgreich. Und da bin ich sehr zufrieden. Das war ein sehr schönes Jahr.
Und du wirkst auch sehr zufrieden, muss man wirklich sagen. Hattest du noch mal einen Handball in der Hand seit dem Abschiedsspiel?
Ja, also das hatte ich hier letzte Woche. War ich bei der Smogfest in Skanderborg, so ein Skanderborg-Festival. Und da war ich dabei bei diesem Smogbold, auch organisiert bei Lars Christiansen und Hummel. Und da haben wir so Beachhandball gespielt. Das war erstes Mal, dass ich einen Handball in der Hand hatte.
Wirklich?
Seit meinem Abschiedsspiel. So fast ein Jahr ohne einen Handball in der Hand. Das stimmt nicht ganz, weil ich hatte so eine Handballtraining veranstaltet auf Bornholm. Da war ich so ein Teil von ein Charity-Event, wo wir so Geld eingesammelt haben. Und eine von den Sachen war dann, dass ich ein Handballtraining mit Mädchen und Jungs hatten auf Bornholm. Und da habe ich auch ein bisschen Handball gespielt. So, aber das war dann im Juli, so fast ein Jahr ohne Handball.
Ja, und wie lief's?
Ganz gut.
Ja.
Ja, da waren ein Mädchen, ein Rechtshaufen, und sie hat gesagt, ja, sie hatte Probleme hier, wenn sie reinspringt, nach oben zu schießen. Und dann hatte ich sie ein paar Tipps gegeben, so wie sie das machen konnte. Und dann stand die anderen nebenbei und dann sagt, ja, zeig mal. Und dann war ich so, okay. ein bisschen gespannt, aber und da war ein Torwart und alles. Und ich habe gedacht, wenn ich ihn jetzt im Kopf schieße, dann sieht das ja richtig dumm aus. Aber dann bin ich reingesprungen und das war Pfosten rein ganz oben in die Ecke. Also ich kann es immer noch.
Du warst sehr erleichtert wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall, aber habe ich natürlich nicht gezeigt. Ich habe nur so gestanden, so wie natürlich.
Natürlich, so, ja, normal. Ja. Sehr schön. Spielen deine Kinder eigentlich Handball oder?
Noch nicht, aber meine Tochter hat jetzt vor der Urlaub gesagt, dass sie das gerne probieren wolle. So sie fängt an jetzt in nächste Woche oder übernächste Woche.
Okay.
Ja. dann müssen wir gucken, wie lange sie spielt, aber sie wird das auf jeden Fall probieren.
Ja, aber Benjamin hatte noch kein Interesse bisher.
Benjamin hat auch gesagt, das war vor 3 Tagen, hat er auch gesagt, dass er das gerne machen wollte, aber ich glaube, das war, weil Marie gesagt hat, dass sie bald anfängt. Benjamin spielt Fußball und dann war er bei einem Urlaub bei meinen Eltern und die haben ihn mitgenommen, Golf zu spielen und das möchte er auch sehr gerne jetzt. So, jetzt probieren wir Golf und Fußball mit ihm.
Okay. Viele ehemalige Handballer werden TV-Experte.
Stimmt.
Ja. Ja. Ist das noch etwas, was du dir vorstellen kannst oder steht das gar nicht so auf deiner Liste?
Na, also ich kann mir das eigentlich gut vorstellen. Also ich mag das ja. Ich hab das ein bisschen probiert bei der Weltmeisterschaft in Schweden. Jetzt war ich dabei, als Dänemark gegen Ägypten gespielt hat, war ich dabei im dänischen Fernseher und als Experte. Das hat schon Spaß gemacht. Ob das denn auch Spaß macht, einen Monat, weiß ich ja nicht. Aber ich kann mir das eigentlich gut vorstellen, das irgendwann zu machen.
Okay. Aber dein aktuelles Projekt, habe ich richtig rausgehört, ist dann jetzt dieser Vortrag, den zu entwickeln, wo du Motivation mit deiner Karriere verknüpfen kannst. Und
ja, also darauf arbeite ich momentan.
Ja.
Und dann mache ich natürlich andere Vorträge auch noch. Aber das ist nicht so, dass ich das jede Woche oder jeden Tag mache. Ich habe meine Zeit zu machen, was ich möchte. Und das ist natürlich auch gut, weil das Gute, wenn ich so viel Zeit habe für mich, ist ja auch, dass wenn plötzlich etwas kommt, die richtig spannend ist, oder wo ich einfach sage, dass er nicht Nein sagen kann, dann kann ich das auch machen, ohne dass ich etwas wegmachen muss. Und das ist natürlich auch ein Privilegium, diesen Zeit da zu haben, in der Fall, dass was Spannendes kommt.
Wie viel Zeit verbringst du mit Anders Eggert, der hier nebenan wohnt?
Ja, das ist eigentlich in Phasen, aber ganz viel eigentlich. Also wir trinken ja gerne ein paar Mal die Woche Kaffee, jeden Morgen trainieren auch mal zusammen, morgens vor er zum Training geht. Aber er ist ja auch hochmotiviert für seine Arbeit momentan und mag das ja auch richtig gut hier in Kolding. Und deswegen nimmt das ja auch viel von seiner Zeit. Aber gut, ich muss ja nur durch den Tür im Garten, also und dann ist er da. Das passiert sehr oft, dass wir einander sehen.
Welche Position hat er jetzt bei Kolding?
Jetzt ist er Co-Trainer.
Co-Trainer, ja. Okay. Ja. Okay. Habt ihr schon eure USA-Reise machen können? Eigentlich, da haben wir auch drüber gesprochen, Thomas Mogensen soll ja auch gerne dabei sein, aber das ist wahrscheinlich weiterhin nicht so leicht, ne, das hinzukriegen.
Nein, also ich war eigentlich der Meinung, als ich aufgehört bin, ja, das passiert ja, natürlich. Aber ich muss auch leider sagen, dass den Alltag hat uns auch allen getroffen und da wurden wir auf jeden Fall letztes Jahr einig, dass ein Jahr, wo Eggy eine neue Arbeit angefangen hat, Mogi hat eine neue Arbeit angefangen, ich habe neue Arbeit angefangen, dann war es vielleicht nicht die beste Idee, 3 Monate später 14 Tage nach USA zu fliegen. Und deswegen haben wir das geschoben zu diesem Jahr und da waren wir vor ein paar Wochen in die Planung und das sah nicht gut aus. Mit die Zeit und deswegen haben wir gesagt, okay, gut, wenn nicht dieses Jahr, dann auf jeden Fall nächstes Jahr und dann
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und dann unter welche Bedingungen, weiß ich nicht, aber jetzt schieben wir das nicht mehr. Nächstes Jahr wird es sein. So, wenn du nächstes Jahr einen Podcast mit mir machst, dann ist alles geplant.
Ich bin gespannt. Ja. Ich werde das überprüfen nächstes Jahr. Ich glaube, wir haben zumindest, wie man das in 45 Minuten jetzt bisher so hinkriegt, einen ganz guten oder zumindest einen kleinen Eindruck von einem Jahr bekommen, dass du ohne Profi-Handball hattest. Was vermisst du und was vermisst du nicht an der Profi-Handball-Karriere?
Das ist eine gute Frage. Also ich Weil ich, das ist nicht so, dass ich jetzt die letzte Jahr gesessen habe und gesagt, oh, das vermisse ich. Da gibt es natürlich die Menschen, besonders natürlich in Flensburg, aber auch bei der Nationalmannschaft und so weiter, da vermisse ich natürlich die Menschen. Aber das ist nicht so, dass ich sitze zu Hause und sage, ach, ich würde gerne nochmal oder mehr. Weil da ist so viel passiert dieses Jahr, auch für mich persönlich und für unsere Familie, das wollte ich nicht tauschen. Ein gutes Beispiel ist, als Dänemark Weltmeister wurde, wieder, da war ich als Fan, total Fan. Die ersten Spiele, als die Halbfinale gewonnen haben, habe ich gedacht, oh, da wollte ich gerne dabei sein. Als die Finale gewonnen haben, gleiche Gefühl, das wollte ich gerne. Ich wollte gerne auch ein Teil von dieser Gruppe, die dann auch dreimal Weltmeister sind, das wollte ich ja sehr gerne. Ich wusste auch, was denn den nächsten Tag passieren soll. Die sollten nach Kopenhagen, Rathausplatz, viele Menschen feiern gehen. Das wollte ich auch sehr gerne. Und da war ich total neidisch. Aber es hat 3 Tage gedauert. Und dann habe ich mich irgendwie hingesessen und gesagt, so, ja, okay, gut, aber wenn ich so ganz objektiv so von draußen gucken soll, wenn ich dabei sein sollte, was hätte ich denn auch machen müssen? Und dann wäre es dann noch ein Jahr in Flensburg, und das heißt nicht, dass ich nicht in Flensburg sein wollte, aber ich war fertig mit Handball. Ich hatte das schon angekündigt, und diese Jahr, wo ich das angekündigt habe, da hatte ich mich auch vorbereitet, dass ich aufhören soll. Alle die Sachen, was ich denn gemacht habe, privat, hätte ich denn nicht machen können. Und so alles zusammengelegt, dann hätte ich auch gesagt, ja, okay, aber das wäre nie passiert. Also ich hätte nie getauscht. Also und das hat mich auch so irgendwie, das war, hat mich beruhigt und sagen, ja, aber ich habe auf jeden Fall die richtige Wahl gemacht, als ich aufgehört bin. Diese Jahr, wo ich, also als ich aufgehört bin, ich hätte mich das ja nicht besser vorstellen können. Doch mit einem Pokal vielleicht. Aber sonst, die Abschied war unglaublich. Die Anerkennung, was ich meine letzte Saison bekommen habe, aber auch immer noch kriege, ist unfassbar. Und das beruhigt mich auch. Nur das, was ich gemacht haben, während ich gespielt habe, war richtig gut. Und das kann ich auch mit so einem gewissen Stolz auch zurückgucken und sagen, es sind nicht viele Sachen, was ich anders gemacht hätte. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich sitze mit so einem Gefühl, dass ich etwas so unglaublich vermisse. Aber wenn ich etwas wählen soll, dann sind das die Menschen. Dann sind das die Freunde, die ich gekriegt habe durch viele Jahre. Aber ich sehe die ja immer noch. Und vielleicht nicht so oft wie früher, aber ich sehe die immer noch. Und wenn ich die sehe, dann ist das wie alte Zeiten wieder. Und deswegen würde ich nicht sagen vermissen. Aber das ist, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich werde auf jeden Fall nicht vermissen, die Intervalllaufen in Mariehölzung. Das ist eine Sache. Das ist auch lange her, dass wir das gemacht haben, aber die sitzen irgendwie so wie so eine Trauma in meinem Kopf immer noch. Mann, das habe ich gehasst.
Mein Lubo ist ja zurück, vielleicht.
Ja, kann sein, kann sein.
Du solltest doch auch einen Plan mitbekommen von Michael Döring, hattest du erzählt.
Ja.
Hast du den?
Habe ich bekommen.
Hast du noch den weiterhin, oder?
Ich mache was anderes jetzt, aber ich habe den, also ich habe den Plan bekommen. Ich habe das auch gemacht von Anfang an. Dann habe ich 4 Monate nichts gemacht, weil ich, die Motivation war nicht da. Ich glaube, ich sollte irgendwie durch so eine Phase, wo ich gar nichts mache, nur zu gucken, was passiert. Und da ist dann nicht viel passiert, und das war auch irgendwie gefährlich, weil dann konnte ich ja eigentlich da bleiben, aber dann war ich irgendwann im Dezember, habe ich mich zufällig auf der Waage gestellt, und dann, das war nicht schlimm, aber da habe ich 4 Kilo zugenommen, dann war ich 89 Kilo. Und da habe ich gedacht, also ich war nie 90 Kilo. Also niemals war ich auf 90 Kilo. das soll irgendwie jetzt passieren. Und das war Anfang Dezember. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt nichts mache und dann über die Weihnachten kommt und sowas, dann werde ich bestimmt über 90 kommen. Und dann, dann bin ich einfach angefangen zu trainieren. Und dann habe ich dreimal die Woche trainiert bis Mitte Februar, glaube ich. Und dann, nach einem Monat war ich wieder auf 85 Kilo und zufällig war ich wieder auf vor 2 Wochen war ich wieder auf die Waage, immer noch 85. Also jetzt liege ich einfach da und ich habe so eine gute Rhythmus gefunden, wann ich trainiere und wann ich gar nichts mache.
Ja. Du landest oft zufällig auf der Waage.
Ja, genau.
Lass uns, es ist viel passiert in Flensburg in dem Jahr, in dem du weg warst. Wie intensiv hast du das verfolgt? Du hast schon gesagt, du bist ja 5, 6, 7 Mal in der Halle gewesen. Du hast Spiele gesehen. Hast du weitere SG-Spiele gesehen? Hast du sogar fast alle SG-Spiele auch im Fernsehen gesehen? Wie war das?
Nein, also ich habe einige Spiele auch im Fernsehen gesehen, aber nicht viele. Das ist mal passiert. Okay, viele schon. Was heißt viele? Ich habe keine Ahnung.
20, 25.
Ja, ich wollte sagen, ich glaube, ich habe 15, 16 gesehen. Ja. Aber ich genieße das ja immer, Flensburg anzugucken. Und natürlich hoffe ich immer, dass das gut geht. Und letztes Jahr ist das ja nicht immer gut gegangen. Aber natürlich, das Heimspiel gegen Kiel war ein Highlight. Und ich war auch in die Halle, als Mensa das letzte Tor gegen Magdeburg gemacht haben. Und da war ich auch gespannt, weil gegen Magdeburg war so Anfang der Saison und da war ich auch gespannt, wie das sich anfühlt, wenn ich da bin und auch nach so eine spannende Abschluss und sowas, aber ich war sehr begeistert und wieder, das war nicht so ein Gefühl, dass ich muss dabei sein oder ich habe das einfach genossen, also das war, ja, das ist schön und ich verfolge das, ja, also ganz intensiv.
Feuerst du denn mit an, wenn du da bist oder ja. Guckst du eher nur?
Nein, also das hängt natürlich auch ab, mit wem ich da bin, aber bei den Abschluss da bei Magdeburg habe ich auf jeden Fall gejubelt.
Das glaube ich gerne. Warst du überrascht, wie sehr die SG im April dann ins Negative gerutscht ist? Die SG hatte das Final Four im Pokal erreicht, etwas, was ihr die Jahre davor ja nicht mehr geschafft hattet. Es sah eigentlich alles ganz gut aus. Es gab eine schwere Phase im Herbst. Dann gab es eine Siegesserie angefangen oder relativ am Anfang war ja auch der Sieg gegen Kiel. Final Four im Pokal, das Viertelfinale als Favorit in der European League, in der Meisterschaft, im Titelrennen. Und auf einmal passierte dann dieser April, diese wenigen Tage und Mike Machulla wurde entlassen. Warst du überrascht von dieser Entwicklung? Hat dich das sogar irgendwie mitgenommen?
Ja, also ich war überrascht. Also ich war nicht überrascht, weil ich habe das irgendwie, du weißt du, gespürt, so wenn ich mit Leuten gesprochen habe, dann die Stimmung war nicht überragend. Aber trotzdem hat das mich überrascht, dass die Mike entlassen haben. Ich finde die Ergebnisse, was er da gemacht hat, spricht ja für sich selbst. Natürlich mit den ersten beiden Meisterschaften. Aber dann hatten wir ein Corona-Saison, wo wir eigentlich auch nochmal gewinnen konnte, aber Kiel hat das als Geschenk bekommen und den Jahr danach mit ein Tor, also hätte Andy Schmidt das letzte Ball da reingeschmissen, dann würden wir wieder Meister sein und dann natürlich mein letztes Jahr, wo das vielleicht nicht so gut waren, aber wo wir wieder unglaublich viele Verletzte hatten. Und deswegen hat das mich überrascht, weil das ist auch irgendwie spannend aussah mit die neue Saison. Und die hatten wieder, wie du sagst, diese Siegerserie, was war das, 3, 4 Monate ohne Niederlag?
20, 21 Spiele.
Und dann 3 Spiele in einer Woche. Aber okay, gut, ich war da in die Halle, als die gegen Granollers gespielt haben. Und das sah natürlich überhaupt nicht gut aus. aber trotzdem, ja, trotzdem hat das mich überrascht. Das muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das, was Mike für die SG gemacht hat, ist erstaunlich, was er da gemacht hat. Und ich mit ihm als Trainer, ich fand ihn sehr gut als Trainer. Habe ihn immer gemacht, hatte irgendwie so diese Mischung, auch ein bisschen von Jubo, aber dann auch ein bisschen sich selbst und das dann irgendwie so reingemischt. Ich mag Mike unglaublich gerne und ja, vielleicht war das dann deswegen auch, weil warum das mich überrascht hat, weil ich hätte das nicht gemacht. vielleicht deswegen. Aber alles hat ja natürlich seine Gründe und jetzt hoffe ich natürlich, dass Flensburg nach vorne guckt und dass das richtig gut geht mit den neuen Spielern und dem neuen Trainer, der da ist jetzt.
Hattest du denn das Gefühl in deinem letzten Jahr, du hast eben gesagt, es gab sehr, sehr viele Verletzte. Das endete dann ja auf Platz 4. Hattest du da das Gefühl, handballerisch, dass die Kurve irgendwie nach unten ging, dass ihr stagniert habt, dass ihr auf der Stelle getreten habt?
Nein, weil ich finde eigentlich, dass die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat ja funktioniert. Und du hast das ja auch letztes Jahr gesehen, dass die Spiele, wo die Spieler auch Niveau treffen, dann funktioniert das ja. Und das war auch mein Gefühl, mein letztes Jahr, dass wenn das nicht geklappt hat, ja, aber dann war das, weil wir Spieler das nicht irgendwie gut genug gemacht haben. Ich auch. Also, dass wir als Spieler nicht die Leistung gebracht haben, die wir eigentlich sollten. Und dann ist das natürlich diese klassische Frage, okay, wo liegt die Verantwortung? Und das ist natürlich eine Verantwortung für die Trainer, dass die Spieler auch bereit sind, ein Spiel zu spielen, letztendlich. Aber ein Trainer kann das ja auch nicht zwingen. Also wenn die Spieler irgendwie nicht in der Lage sind, eine Leistung zu bringen, dann ist das ja auch schwer, die Verantwortung dafür zu nehmen. Und das habe ich auf jeden Fall gehabt, so ein paar Mal, wo man dann in meiner Zeit als Spieler, wo man dann die Trainer zur Frage gestellt haben, wegen die Leistung von den Spielern, wo ich dann in die Kabine gesessen habe und gesagt, ja, okay, gut, aber vielleicht hätten wir auch, also das viel besser machen müssen. Und ich weiß nicht, ob die Spieler in Flensburg letztes Jahr so gedacht haben, aber das glaube ich, weil das passiert für uns Spieler. Das ist selten, dass wir sitzen und sagen, ja, Trainer hat schon.
Mhm. Ja, also tatsächlich war es auch letzte Saison so, dass ein Kevin Möller oder andere von den erfahrenen Spielern, das sehr, auch ein Johannes Goller, der ja noch nicht so alt ist, aber schon relativ erfahren mittlerweile, die haben das auch sehr auf sich bezogen, wie du das auch gerade sagst. Johannes ist dein Nachfolger als Kapitän. Gab es da mal Kontakt? Hat er mal um Rat gefragt?
Ja, also wir haben so ein paar Mal probiert, da Kontakt aufzustellen, aber dann ist Sachen auch passiert und dann glaube ich, dann hat er was anders zu tun. Aber ich glaube auch, dass Johannes auch Spieler in die Mannschaft haben, die einen sehr guten Rat geben kann. Und deswegen, ich habe auch Golli gesagt, dass zu jeder Zeit stehe ich zu Verfügung und er kann mich immer fragen, wenn er was hat. Aber das wurde zu kurzen Gesprächen, wenn ich auch in die Hölle Nord war, wie es geht und wie es ihm geht und wie er damit umgeht. Aber größere Gespräche nicht.
Okay. Mike Machulla hat nach der sehr hohen Derby-Niederlage in Kiel da gestanden und hat schon an den Sommer gedacht, was auch gezeigt hat, dass er nicht damit gerechnet hat, dass es zu Ende ist oder zu Ende geht für ihn. Und er hat ins Spiel gebracht, ob nicht vielleicht die Zusammenarbeit mit einem Mentaltrainer sinnvoll sein könnte, ab Sommer dann für die neue Saison. Marc Bult hat das dann nach der Saison auch nochmal gesagt, dass das eine Überlegung sein muss. Gab es da irgendwie auch Kontakte mit dir oder weißt du, ob in dem Bereich jetzt auch in Flensburg was gemacht wird?
Nein, weiß ich nicht. Da waren auch kein Kontakt bis jetzt. Aber ich hoffe natürlich, dass die das machen. Ich finde, egal ob das denn groß oder klein wird, dann finde ich, dass ein Präsenz von einem Mentaltrainer ist immer gut. Dann kann das sein, dass ein Spieler das nutzen möchte oder vielleicht vier, vielleicht die ganze Mannschaft, wer weiß. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wenn das zur Verfügung steht, dass einige Spieler das auch nutzen würden. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass das auch den Weg ist, was Handball auch geht. Aber die Herausforderung für Handball ist natürlich, dass den Budget liegt ja natürlich immer so am Limit. Und wenn du dann plötzlich eine neue Post hast, dann wird das wahrscheinlich von Anfang an nicht ein großer Teil. Dann kann man ja sagen, okay, wie viel kann man denn von einem Mentaltrainer erwarten, wenn die finanziellen Sachen auch nicht zusammenhängen irgendwie. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung für Handball momentan. Aber ich hoffe, dass die das machen. Ich hoffe auch, dass viele andere Vereine das machen. Und ich sage nicht, dass die mich anrufen soll unbedingt. Aber ich bin Fan von dieser mentalen Arbeit auch, weil ich glaube auf jeden Fall, dass wenn du in die Spitze liegst von deinem Sportart und du keinen Mentaltrainer hast, dann kann du das mit Vorteil nutzen, ob ein paar extra Prozent zu kriegen. Mhm. Und wie ich auch vorher gesagt habe, wenn du da oben liegst in deinem Sportart, dann kann kleine Prozenten auch entscheiden, ob du denn Meister wird oder nicht.
Inwiefern hätte das der SG letzte Saison helfen können? Mit welchen Handgriffen vielleicht?
Das ist eine gute Frage. Und das ist ja auch, ich weiß ja nicht so ganz, was da passiert ist letztes Jahr und wie die Gefühle waren und wie die mentale Herausforderungen waren. So, das ist ja schwer zu sagen, wie was und wie viel das denn bedeutet hatten letztes Jahr. Das muss man ja dann gucken, wenn die denn jetzt eine anstellst oder eine zu die Mannschaft hinkriegst, wie viel die Spieler denn auch davon gewinnen kann.
Mhm. Arbeitest du weiterhin mit Johann Hansen zusammen?
Ich habe ein Jahr mit Johann gearbeitet und jetzt ist Johann in eine Lage, wo er gerne alles, was wir denn damit gearbeitet haben, das selber probieren möchte. Und das finde ich sehr gut. Und das ist ja auch eine so von diese komische Sachen mit meiner Arbeit, dass ich hoffe natürlich, dass ich Klienten kriege. Aber meine Arbeit bedeutet ja eigentlich, dass die mich nicht brauchen. Mhm. Dass die irgendwann selber dahin kommen, wo die das alles unter Kontrolle haben und vielleicht Kleinigkeiten ab und zu besprechen. Aber dass die auf jeden Fall die grundsätzliche mentale Sachen, dass die das im Griff haben. Und deswegen brauchen die mich nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich so, weil ich möchte gerne arbeiten, aber ich möchte auch gerne die Klienten dahin bringen, wo die mich nicht brauchen. Oder auf jeden Fall nicht so oft wie von Anfang an. Und ich finde das super. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit Johann zu arbeiten. Nicht nur, weil er ein super Spieler und ein super Mensch ist, sondern auch, weil das mich natürlich ein bisschen näher an Flensburg gebracht haben letztes Jahr. Und ich finde das, was er gemacht hat, so mental, die letzte Jahr war richtig gut. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie es wird für ihn und natürlich auch für den Rest der Flensburg.
Aber er hat ein schweres Jahr, das kann man schon sagen. Ja. Was seine Chancenverwertung zum. Das ist ja das, woran ein Außenleiter immer nur bemessen wird. Oft, weil es wird dann nicht so sehr geguckt, was macht er in der Abwehr, was trägt er vielleicht auch vorne anders bei. Wenn die Chancenverwertung nur bei 55% oder 60% liegt, dann heißt das vielleicht auch zu Recht natürlich, der Außen hat seinen Job nicht gemacht. Wie habt ihr das?
Ja, aber das ist ja, ich gehe ja nicht in Details rein, worüber wir gesprochen haben. Aber ich kenne das ja von mich selbst auch. Und ich habe auch irgendwann gesagt, weil ich kann nicht, ich glaube sogar, dass das Jubo war, wo er gesagt hat, ja, aber du musst ja auf deine Chancen, musst du ja Tor machen. Und dann habe ich ihn irgendwie gesagt, so, ja, okay, gut, aber dann nehme ich einfach nur nicht die Chancen hier von Kleine Winkel. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Tor mache, das ist geringer, als wenn ich eine große Chance habe. Und dann schmeiße ich einfach die Ball weiter zurück zu halb rechts und dann kommt Arm wahrscheinlich oben. Und dann haben wir noch ein Problem, weil dann wissen keiner, wann die Abschluss kommen und dann können wir einen Gegenstoß gegen uns kriegen. Und das sind ja so die Kleinigkeiten und die Dynamiken, was alle nicht so richtig verstehen. Die sehen nur, okay, er ist reingesprungen, er hat verschossen und jetzt ist er 2-4. Und wo ich sage, wenn ich nicht die 2 von kleinen Winkel und dann habe ich 2-2. Aber für mich ist das ja egal, ob ich 2-4 oder 2-2 haben. Wenn ich die Mannschaft helfe, wenn ich den Ball von kleinen Winkel nehme, dann tue ich das. Weil ich glaube, das ist das Beste für die Mannschaft. Und das ist natürlich hoffe ich ja, dass ich Tor mache, wenn ich von da gehe. Aber ich weiß ja auch, dass die Wahrscheinlichkeit ist geringer, als wenn ich einen großen Winkel habe. Und da gibt es auch Außenspieler, die einfach nur warten auf die große Möglichkeit. Und dann sieht das vielleicht auch gut aus. Vielleicht haben die ein Art und Weise zu spielen, wo die Außenspieler nur gehen muss, wenn die einen großen Winkel haben. Das kann auch sein. Und dann sieht das auch besser aus. Aber das war nicht die Art und Weise, wie wir gespielt haben in Flensburg. Wir wurden immer erzählt, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht ihr. Und dann ist das Komische, dass wir Kritik dann bekommen, weil wir nicht Tor gemacht haben, wenn wir auf kleine Winkel gehen. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch dieser Druck da, was auf einen Außenspieler liegt. Aber du kannst das auch so drehen und sagen, wenn du Druck hast, dass du Tor machen musst, dann ist das natürlich gut. Weil das bedeutet ja, dass viele glauben auf dich. Dass wenn ich von kleine Winkel einspringe, dann glaubt die Nordtribüne, dass ich Tor mache. Das ist ein Druck. Ja, okay, gut, aber das ist ein guter Druck, weil die glauben auf mich. Mhm. Mein Trainer glauben auf mich, mein Mannschaftskollegen glauben an mich. Die zu Hause sitzen, glauben an mich. Das ist ja auch ein Perspektiv auf Druck zu haben. Und wenn ich das so drehen konnte für mich, dass das eine positive Sache war, dann hat das mir so extra selbstbewusst gegeben, dass ich auch die kleine Winkel da nehmen konnte. Ja, okay, gut, ich habe auch verworfen. Und mein letztes Jahr vielleicht mehr als früher. Aber das war immer noch das, was von mir erwartet wurde, dass ich diese Möglichkeiten nehme. Und dass die Chancenverwertung denn nicht zu die Zufriedenheit für Herr und Frau Jensen zu Hause, das tut mir leid, aber ich habe die Mannschaft trotzdem geholfen. Mhm.
Auf Johann war natürlich auch der Druck, dass er keinen richtigen Ersatz hatte.
Auf jeden Fall, ich habe das auch probiert. Das war nicht mein erstes Jahr, aber ich glaube, innerhalb von den ersten 3-4 Jahren, die ich in Flensburg war, da hatte ich eineinhalb Jahre, wo ich mehr oder weniger alleine war auf die Position und das macht keinen Spaß. Also weil wenn du irgendwie kleine Verletzungen haben oder sonst was, dann musst du trotzdem spielen und du musst trotzdem liefern und die Erwartungen sind trotzdem da und wir können keine Punkte liegen lassen und ich war auch schuld, dass Flensburg Punkte verloren hat. Und die Frage ist nicht, ob du eine schlechte Phase kriegst oder ob du Punkte irgendwann kosten wird. Die Frage ist ja, was machst du, wenn das passiert? Mhm.
Du hast eben schon gesagt, du freust dich oder bist gespannt, wie die neue Mannschaft mit neuem Trainer funktioniert. Ganz kurzer Ausblick vielleicht von dir. Was glaubst du, ist das für eine Mannschaft und auch, was ist Nicolai Krikau für ein Trainer beziehungsweise was hat er für einen Ruf hier in Dänemark?
Ja, aber er hat einen sehr guten Ruf hier in Dänemark. Er ist ja sehr detailliert, er ist sehr, er liebt Handball und er lebt Handball. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was er da machen wird. Ich wenn er diesen Dynamik von GOG auch reinbringen kann in Flensburg, dann wird das sehr spannend, auch mit den Spielertypen, die jetzt haben in die Mannschaft. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Also mit den Neuverpflichtungen natürlich ein extra Tick nach oben, finde ich. Das sieht sehr stark aus. Das muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, dass und ich glaube auch, dass Flensburg dieses Jahr ja, wahrscheinlich die Mannschaft wird, die das beste Handball spielt, die schönsten Handball, mit die spannendste, wie sagt man, die am meisten spannende Spieler. Also ich sehe, aber ich bin natürlich auch ein bisschen gefährdet, aber ich sehe keine Löcher, das muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, das sieht sehr dynamisch aus, das sieht sehr schnell aus, muss ich auch ehrlich sagen. Ich hoffe auch, dass wir eine Flensburg-Mannschaft sehen wird, die einfach nur die anderen Mannschaften überrennen. Dafür haben die auf jeden Fall auch die Qualität.
Welches Spiel wird dein erstes sein in der Hölle Nord?
Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich Zeit habe, das erste Spiel gegen Hamburg zu angucken. Das möchte ich unbedingt. Und dann müssen die nach Magdeburg und dann kommt Kiel. Ne?
7. September, 20.30 Uhr, THW Kiel, Donnerstagabend.
Ah, da muss ich ja auch.
Ja, das solltest du entgehen. Genau. Also eine Woche, nachdem dieser Podcast erscheint, und wenige Tage, nachdem du deinen 40. Geburtstag dann auch richtig gefeiert hast, du hast gesagt, hier im Garten ist eine Party geplant.
Ja, also Party ist geplant im Garten. Da müssen wir gucken mit dem Wetter. Das sieht ja momentan nicht so gut aus. Ich hoffe, wenn dieser Podcast da rauskommt, dass das viel besser aussieht. Das muss gute Wetter sein, sonst habe ich ein Problem. Weiß ich nicht, was ich machen soll.
Eine allerletzte Frage noch, weil wir sitzen in Kolding. Anders Eggert ist dein Nachbar und er ist Co-Trainer hier in Kolding. Lars Christiansen ist jetzt Sportchef hier in Kolding. Kolding war mal ein Champions League-Verein. Dann gab es mal eine Kooperation mit Kopenhagen. Und jetzt gehört der Verein nicht mehr zu den Top-Clubs aktuell in Dänemark. Wie ist die Entwicklung und was ist angestrebt hier in Kolding? Was ist das Ziel?
Ja, aber das Ziel ist, diese Saison wieder in den Playoff zu kommen. Und natürlich haben die so einen Umbruch gehabt und wo die sich selbst irgendwie wieder finden soll. Und da glaube ich, da haben die einen richtig guten Job gemacht in Kolding. So ein bisschen wie GOG vor einigen Jahren, wo die dann abgestiegen sind wegen finanzieller Probleme. Und dann wieder zurückgekommen ist mit eigene Werten so wieder gefunden und sind zurückgekommen und jetzt 2 Jahre in Folge Meister geworden. Unglaublich, was sie da in GOG gemacht haben. Und ich glaube, das ist ja etwas, was die auch hoffen, dass die machen können in Kolding. Ich glaube, die Jugendarbeit in GOG ist ja außergewöhnlich gut. Und deswegen glaube ich, vielleicht dauert das ein bisschen mehr in Kolding und vielleicht fordert das auch ein bisschen mehr von die Verpflichtungen von Spielern. Aber die Mannschaft um die Mannschaft ist auf jeden Fall richtig gut eingestellt und ich hoffe natürlich das Beste für meine Freunde und auch für Kolding.
Und wir hoffen das Beste für dich, Lasse.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Ich kann dir jetzt nicht gratulieren zum 40. Geburtstag, denn man sagt ja, das bringt Unglück, wenn man vorher gratuliert. Aber wie gesagt, wenn diese Folge erscheint, am Tag dieser Folge ist dein 40. Geburtstag. Und wenn es dann soweit ist, dazu natürlich alles Gute, aber jetzt halte ich den Mund.
Ja, alles gut.
An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir sitzen hier schon am 9. August zusammen. Also wenn die Folge rauskommt, dann war Lasse schon hoffentlich beim Spiel gegen den HSV Hamburg zumindest in der Hölle Nord. Ich bin sehr gespannt, weil ich jetzt gleich weiterfahre zum Testspiel der SG bei GOG, wie da die nächsten Eindrücke sind von der neuen Mannschaft. Das wird sehr spannend. Alle Hölle Nord-Folgen gibt es auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bleibt weiterhin immer gesund, hört gerne weiterhin bei uns rein und dann auch in 2 Wochen wieder mit der neuen Folge, beziehungsweise in etwas mehr als 2 Wochen, weil wir erscheinen ja diesmal am Donnerstag. Genau. Also, bis dahin, passt auf euch auf und ciao. Tschüss.